Wer auf sein Leben zurückschaut, entdeckt oftmals eine Spur von Bewahrung, die er damals kaum verstanden hat. Ähnlich stand Israel kurz vor dem Einzug in das gute Land und blickte auf Wüstenjahre voller Wunder, aber auch voller Verirrungen. In dieser Spannung zwischen Treue Gottes und der eigenen Unbeständigkeit setzt Gott seinen Bund neu in Kraft, nicht als fromme Formalität, sondern als entscheidende Wegmarke für seine Beziehung zu seinem Volk und als Vorausblick auf das, was er in Christus mit uns tun will. Gottes Bund ruht auf seiner bewährten Treue. Bevor der Bund in den Ebenen Moabs erneuert und in Kraft gesetzt wird, bleibt Mose noch einmal stehen und schaut mit dem Volk zurück. Er erinnert sie an Ägypten, an Pharao, an die Zeichen und Gerichte, an den Durchzug durch das Meer und an die Jahre in der Wüste. Ihre Kleidung ist nicht verschlissen, ihre Schuhe haben sich nicht abgenutzt, sie haben nicht von eigener Saat und eigener Ernte gelebt, sondern von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Darin liegt eine stille, aber eindringliche Botschaft: Ihr existiert, weil ich euch getragen habe. Hinter dem Bund steht kein Volk, das sich durch Leistung empfohlen hat, sondern ein Gott, der sich in der Geschichte bewährt hat. So werden die Wundertaten nicht zur frommen Erinnerung, sondern zur tragenden Grundlage. Derselbe, der euch durch die Wüste gebracht hat, bindet sich jetzt in Worten an euch. In dieser Perspektive wird der Bund nicht zuerst als Forderung hörbar, sondern als Zusage: Ich, der Treue, verpflichte mich euch neu. Alle diese Dinge waren Wunder, die der Herr vor aller Augen vollbrachte, um die Kinder Israels zu stärken und ihnen Gewissheit zu geben, dass er alles erfüllen würde, was er verheißen hatte. So wurden diese Erfahrungen aus der Vergangenheit zur Grundlage für den Vollzug des Bundes. Gleichzeitig ist dieser Rückblick alles andere als romantisch. Mose verschweigt nicht, dass dem Volk oft das Herz zum Verstehen fehlte. Sie sahen die Wunder, ohne zu begreifen, was Gott mit ihnen vorhatte. Viele Stationen ihres Weges waren voller göttlicher Spuren, aber innerlich blieben sie häufig stumpf und widerspenstig. Dass Gott trotzdem ausgerechnet diese Geschichte zur Grundlage des Bundes macht, ist tröstlich und beschämend zugleich. Es zeigt, dass seine Treue nicht an unsere Klarheit gebunden ist. Auch im Neuen Testament wird unser Verhältnis zu Gott so beschrieben: Jetzt aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen eingesetzt ist. Christus führt uns in einen Bund hinein, dessen Kraft aus Gottes erwiesener Gnade kommt, nicht aus unserer Erfolgsbilanz. Wer so auf seinen eigenen Weg zurückblickt, entdeckt oft Ähnliches: Bewahrung, Führung, Hilfe und zugleich viele Phasen von Unverständnis, Umwegen und innerer Entfernung. 5. Mose 29 macht Mut, diese Spannung nicht zu verdrängen. Gott ruft sein Volk mitten in dieser Geschichte, nicht nachträglich, wenn alles geordnet wäre. Seine Treue trägt durch eine unvollkommene Vergangenheit hindurch in eine zugesagte Zukunft. Wo die Erinnerung an eigene Verfehlungen laut wird, darf die Erinnerung an Gottes Erbarmen lauter sein. Aus dieser Dankbarkeit wächst leise eine neue Bereitschaft, mit ihm zu gehen. Der Bund, den Gott in Christus bekräftigt, lässt sich so verstehen: Ich habe dich bis hierher getragen, vertraue, dass dieselbe Hand dich weiterführen wird. Jetzt aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen eingesetzt ist. Wer Gottes Bund und seine Verheißungen hört, steht nicht im leeren Raum, sondern auf dem Boden vieler erfahrener Gnadenstunden. Es ist heilsam, die eigene Geschichte nicht als Beweis der Untauglichkeit zu lesen, sondern als Schauplatz göttlicher Treue. In dieser Sicht wird selbst das, was misslungen ist, von der größeren Linie des Erbarmens her umfasst. Es entsteht eine Haltung, die weniger auf die eigene Stabilität baut, sondern mit ruhiger Gewissheit auf die Beständigkeit Gottes schaut. Wer so innerlich zur Ruhe kommt, wird frei, Gottes Wort nicht als drohende Last, sondern als Einladung eines bewährten Bundespartners zu hören, dessen Treue auch morgen noch trägt. Der Bund fordert ausschließliche Hingabe und warnt vor verborgenen Wurzeln. Im Zentrum des Bundes in 5. Mose 29 steht nicht zuerst eine Fülle detaillierter Vorschriften, sondern Gottes Sorge um das Herz seines Volkes. Es soll keiner unter ihnen sein, dessen Herz sich heute von Jehova, unserem Gott, abwendet, um die Götter jener Nationen zu dienen. Damit wird Götzendienst entlarvt als eine Bewegung des Inneren, lange bevor sichtbare Bilder aufgestellt werden. Das Herz verlässt die lebendige Quelle und sucht Sicherheit, Wirkung und Erfüllung in dem, was andere Völker anbeten, in Macht, Fruchtbarkeit, Erfolg, kulturellem Glanz. Gott nimmt diese innere Abwendung persönlich, sie ist keine harmlose Alternative, sondern eine Verletzung seiner Liebe, eine Beleidigung seiner Ehre. So erklärt sich die Schärfe der Warnungen, wer sich von ihm löst, löst sich von der Quelle des Lebens. Unter den Kindern Israels dürfte es keinen Mann, keine Frau, keine Familie oder keinen Stamm geben, dessen Herz sich von Jehova, ihrem Gott, abwandte, um den Göttern der Nationen zu dienen. Das war Gottes vorrangige Sorge gegenüber Israel, er fürchtete, dass sie sich eines Tages von ihm abwenden und dem Weg der Götzen folgen würden. Das wäre eine Beleidigung Gottes und würde ihn dazu veranlassen, das Volk hart zu bestrafen. Besonders ernst ist das Bild der Wurzel, die Gift und Wermut trägt. Gemeint ist nicht nur eine einzelne Person, sondern eine Haltung, die sich selbst Segen zuspricht, während sie in der Sturheit des Herzens lebt, es wird mir gut gehen, auch wenn ich so weitergehe. Eine solche Wurzel ist gefährlich, weil sie langsam das Umfeld durchdringt. Bitterkeit, verdeckte Rebellion, der verborgene Spott gegen Gottes Wege, all das wächst unter der Oberfläche und zeigt seine Frucht oft erst spät. Gott macht deutlich, dass die Konsequenzen nicht verborgen bleiben, das Land selbst wird zum Zeugnis. Verwüstung und Gericht, so heißt es, werden zukünftige Generationen und Fremde fragen lassen, weshalb Jehova sein Volk so behandelt hat. Diese ernste Perspektive will nicht lähmen, sondern die Realität ernst nehmen, Abkehr von Gott ist nie ein privat bleibendes Geschehen. Am Schluss des Kapitels wird dennoch ein befreiender Satz gesprochen, die Verborgenheiten gehören Jehova, unserem Gott, die offenbarten aber uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Nicht alles wird erklärt, nicht jede verborgene Wurzel ist uns durchschaubar. Aber Gott macht genug deutlich, damit ein klarer Weg vor uns liegt. Im Licht des Neuen Testaments nimmt diese Klarheit eine andere Gestalt an, Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Was das Herz besetzt, bestimmt den Kurs des Lebens. Wenn Christus unser Leben wird, verlieren die alten Götzen ihre Anziehungskraft und giftige Wurzeln kommen ans Licht, um ausgerissen zu werden. Wer die Schärfe dieser Worte spürt, könnte versucht sein, aus Angst nach innen zu verkrampfen. Doch der Bund lädt nicht zur neurotischen Selbstbeobachtung ein, sondern zur ehrlichen Ausrichtung, Gott beansprucht das Herz, weil er es heilen will. Er entlarvt zerstörerische Wurzeln, um sie nicht zu übersehen, sondern zu verwandeln. Wo seine Eifersucht um unser Inneres als Ausdruck seiner Liebe verstanden wird, wächst Vertrauen anstelle von Abwehr. Dann wird die Frage nicht mehr lauten, wie viele verborgene Gefahren lauern in mir, sondern, wo will Gott mich neu auf sich hin ausrichten? In dieser Bewegung wird das Herz nicht enger, sondern weiter, fähig, den Bund nicht als Drohung, sondern als sichere Umgrenzung eines guten Lebensraums zu erfahren. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Der Ruf zur ausschließlichen Hingabe ist kein fremder Ton aus ferner Vergangenheit. Auch heute stehen viele Kräfte bereit, das Herz leise von Gott abzulenken. Es ist ein großer Schutz, dass Gott seine Eifersucht nicht verbirgt, sondern klar ausspricht. Wer seine Stimme darin erkennt, spürt mit der Zeit, dass diese Eifersucht nicht zerstört, sondern bewahrt. Sie holt uns von Wegen zurück, die uns am Ende verbittern würden, und führt in eine tiefere Einfachheit des Herzens, Christus allein soll die Mitte sein. Dort, wo diese innere Klarheit wächst, verlieren giftige Wurzeln an Kraft, und das Leben gewinnt eine neue Geradlinigkeit und Ruhe. Ein nahes Wort, ein verwandeltes Herz und Christus als unsere eigentliche Erfüllung. In 5. Mose 30 tritt eine bemerkenswerte Spannung offen zutage. Gott verschweigt nicht, dass sein Volk den Bund brechen und unter die Nationen zerstreut werden wird. Die kommende Zerstreuung ist nicht ein Versagen seines Plans, sondern bereits in seiner Rede mitgedacht. Ebenso mitgedacht ist die Rückkehr, wenn du nun inmitten all dieser Nationen zu Herz nimmst und umkehrst zu Jehova, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst, dann wird Jehova, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden. Gott rechnet realistisch mit dem Herzen seines Volkes und zugleich souverän mit seiner eigenen Barmherzigkeit. Er wird sie sammeln, selbst wenn sie am Ende der Himmel zerstreut sind, und sie wieder in das Land bringen, das er den Vätern gegeben hat. Die Zukunft des Bundes hängt damit letztlich nicht an der Konstanz Israels, sondern an der Initiative Gottes, der nach dem Fall einen neuen Anfang macht. Er würde ihr Herz beschneiden, das heißt, er würde ihre widerspenstige Natur in gewissem Maße verwandeln. Dann würden sie ihn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben. Noch tiefer geht die Verheißung, dass Gott ihr Herz beschneiden wird, und Jehova, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du Jehova, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, damit du lebst. Hier verschiebt sich der Akzent vom äußeren Gebot zur inneren Verwandlung. Die Forderung zur Liebe bleibt, aber Gott nimmt sich des Herzens an, das dazu unfähig ist. Er selbst will die widerspenstige Natur berühren, damit das Volk nicht nur gehorcht, sondern liebt. Am Ende fasst Mose den Charakter dieses Bundes in einem überraschenden Satz zusammen, denn dieses Wort ist dir sehr nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen, damit du es tust. Der Wille Gottes wird nicht in ferne Höhen oder unerreichbare Tiefen verlegt, sondern kommt als nahes Wort in die Nähe des Herzens. Paulus nimmt diesen Gedanken auf, wenn er schreibt, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Für neutestamentliche Gläubige wird damit deutlich, das nahe Wort ist letztlich Christus selbst, der in der Verkündigung zu uns kommt und im Glauben in unser Herz einzieht. Gott setzt seinen Bund in Kraft, indem er uns nicht einen neuen Leistungskatalog vorlegt, sondern uns mit seinem Sohn verbindet. Christus wird zum wahren Erfüller des Bundes, zum Gehorsamen, zum Liebenden, zum Treuen. In ihm werden wir in eine neue Wirklichkeit gestellt, in der wir nicht mehr aus eigener Anstrengung versuchen, Gottes Forderungen zu erfüllen, sondern mit dem Leben, der sie bereits erfüllt hat. Diese Sicht verändert die Art, wie wir Gehorsam verstehen. Wenn Gott sagt, ich habe dir das Leben und den Tod, den Segen und den Fluch vorgelegt, so erwähle das Leben, dann ruft er nicht zu einem heroischen Willensakt auf, der aus eigener Kraft alles wenden müsste. Er ruft in eine Beziehung hinein, indem du Jehova, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn er ist dein Leben und die Länge deiner Tage. Im Licht Christi darf dieser Satz noch heller klingen, er ist dein Leben. Wo Christus als nahes Wort in Herz und Mund wohnt, wird der Bund zu einer gelebten Gemeinschaft. Gehorsam bedeutet dann, mit ihm übereinzustimmen, ihm Raum zu geben, seiner inneren Regung nicht beständig zu widersprechen. So wird aus einer drohenden Forderung ein Weg des Miteinanders, auf dem Gottes Segen nicht verdient, sondern genossen wird. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Die Verbindung von ernstem Bund und naher Gnade bewahrt vor zwei falschen Wegen, vor der harten Selbstüberforderung, die alles aus eigener Disziplin leisten will, und vor der trügerischen Gleichgültigkeit, die Gottes Ernst übersieht. Wer das nahe Wort Christi hört, darf beides zusammenhalten, Gott nimmt unser Herz tief ernst, und gerade deshalb kommt er ihm in Jesus so nah, um in dieser Nähe kann echte Umkehr geschehen, nicht als kurzer Vorsatz, sondern als gewachsenes Vertrauen. Schritt für Schritt lernt ein Mensch dann, das Leben zu wählen, indem er sich immer wieder an den hält, der sein Leben ist. So wird der Bund nicht nur Lehre, sondern tägliche Erfahrung, Gott arbeitet nicht gegen uns, sondern in uns, und wir dürfen lernen, mit seinem Wirken zu kooperieren. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.